Wieder bei euch hier in Borken zu sein. Herzlich willkommen. Fühle ich mich immer, wenn ich hier reinkomme, irgendwie dann bei euch strahlen immer alle so. Auch sonntags morgens. Das ist doch schon mal gut. Und dann schön dekoriert, extra hier noch eine Rebe, wer das schon gesehen hat, also professionell vorbereitet. Sehr schön hier zu sein. Denn es geht heute um diese Reben, um den Weinberg. Ein sicherlich, wenn man Bibel liest, schon bekannteres Thema, ein Bild, was an mehreren Stellen ja in der Bibel vorkommt. Und es beginnt mit so einem typischen Ich Bin-Wort. Und wer will, kann ja mitlesen. Johannes 15 ist dieser Text. Johannes 15, die ersten 8 Verse. Da heißt es, bei mir überschrieben, ich lese aus der Hoffnung für alle. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet ihr auch nun Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr vor Gott bitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als mein Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Ich bin Worte, die kennen wir aus der Öffentlichkeit auch ganz viel. Ich habe neulich wieder gesehen, dieser Rückblick auf die Berliner Geschichte, ich bin ein Berliner. Oder im Dschungel heißt es, holt mich hier raus, ich bin ein vermeintlicher Star. Oder bei YouTubern heißt es jetzt immer neuerdings, ich bin eine Marke, sagen jetzt immer viele dann, die da etwas produzieren oder zumindest jeden Tag etwas hochladen. Jesus versucht hier die Zuhörer mit so einem Bild, was zu der damaligen Zeit zumindest nachvollziehbar, leicht verständlich war, abzuholen, um ihnen wieder eine Wahrheit deutlich zu machen, wie wir das ja auch jeden Sonntag oder beim Bibellesen auch immer wieder versuchen. Eigentlich müssten wir heutzutage andere Bilder verwenden. Weinbauern haben wir, glaube ich, gar nicht unter uns. Oder ist einer hier? Weintrinker vielleicht schon. Aber so mit der Rebe arbeiten nicht, aber ich glaube, das kann man trotzdem. Wir könnten natürlich, ich glaube, wenn Jesus heute predigen würde, dann wird er wahrscheinlich über YouTube oder über Handys oder über, weiß nicht, was aus der heutigen Zeit sprechen. Aber das Bild nimmt uns einfach mit in einen Zusammenhang, den man eben auch schnell falsch verstehen kann. Und das merke ich immer wieder, wenn man in der Bibel liest, auch wenn man lange da schon dran ist. Man hat so ein Bild von einer Sache und das setzt sich dann so fest. Und da muss man immer wieder mal neu genau hingucken, genau lesen, was meint die Bibel da eigentlich. Und ich glaube, das ist auch hier bei diesem Bild sehr hilfreich. Ohne mich könnt ihr nichts tun. So als aufmerksamer Leser, zumindest ist mir das gleich als erstes aufgefallen beim Vorbereiten. Ich würde sagen, ich versuche es aber schon mal. Ohne Gott, so manches im Leben versucht man doch lieber alleine zu regeln, oder? Also, wenn es um meinen Beruf geht, dann muss ich ja was tun. Oder wenn es um die Ausbildungsstelle geht, ja, da muss ich mich ja darum kümmern, das Zeugnis muss entsprechend sein. Also es gibt schon so Sachen, ich weiß nicht, wird das jeder so unterschreiben, dass er sagt, ohne mich, Gott, also ohne Gott können wir nichts tun. Ich glaube, wir können eine ganze Menge tun. Und wir versuchen es ja auch immer mal wieder. Wir denken uns, das ist jetzt genau das Richtige hier für Borken, so als Gemeinde vielleicht auch. Das muss ja nicht immer falsch sein. Aber diese Aussage, die fordert einfach heraus, darüber nachzudenken, wie gestalte ich grundsätzlich mein Leben und wie beginne ich so Tage, Planungen, wie gehe ich in Sitzungen, in Gruppenstunden, in Hauskreise, vielleicht doch mit dem Gefühl, ganz gut vorbereitet zu sein. Ich habe heute Morgen auch gefragt, und alles gut vorbereitet? Natürlich geht man gut vorbereitet in eine Sitzung, in ein Thema, in die Predigt hoffentlich auch. Aber was wirklich daraus wird, was daraus entsteht, da sagt der Text hier etwas anderes. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Also macht eigentlich deutlich, diese Abhängigkeit, die muss uns bewusst sein von Gott. Die möchte er auch hier in diesem Text, weil er das zwei, dreimal nennt hier, in dieser Geschichte aus Johannes, auch deutlich werden lassen, die Grundlage, die ist eigentlich eine andere. Und die gilt es eigentlich zu verstehen und eben nicht so mit diesem Selbstverständnis ranzugehen, ja, das kann ich gut, da bin ich fit, das mache ich immer, da kann mir nichts passieren. Da kann ich wahrscheinlich einiges machen, das ist gut, dass wir Erfahrung sammeln, es ist gut, dass wir Talente haben, es hilft gerade beim Musizieren auch sehr, als wenn ich da jetzt spielen würde. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun, ist diese Grundvoraussetzung, mit der wir vielleicht auch in den Gottesdienst gehen können. Mit der Perspektive, was kann Gott mir heute alles sagen? Was kann da alles kommen, was mich befreit, was mir gut tut? Wenn man älter wird, so wie ich, dann denkt man ja manchmal über das Leben nach. Neulich schrieb einer, der auch wie ich über 50 ist, jetzt fange ich mal an, darüber nachzudenken, was in meinem Leben wirklich Wert hat. Und dann gibt es ja diese Beispiele von den sogenannten Midlife-Crisis, Krisen, die da entstehen, wo die Menschen sich dann endlich einen Porsche kaufen oder reisen oder was auch immer machen, weil sie sagen, das hat jetzt Wert. Und ich glaube, da ist ganz viel künstlich auch dabei. Aber ich glaube, dass auch tatsächlich, dass natürlich ältere Menschen sich die Chance vielleicht nehmen, mal öfter darüber nachzudenken, was ist denn wirklich werthaltig in meinem Leben? Wenn das und anderes wegbricht, ist mein Leben dann noch genauso lebenswert? Ist es noch genauso gut? Oder kann ich, vielleicht andersrum gesagt, auch auf Dinge verzichten, die gar nicht so wertvoll sind, die ich mir so angewöhnt habe, die ich immer so mache und die ich vermeintlich für wichtig halte? Ich glaube, hier lädt Jesus wieder neu ein, einmal über das Leben wieder allgemein nachzudenken und auch grundsätzlich zu sagen, jawohl, in dieser Abhängigkeit zu Gott will ich viele Sachen beginnen, will ich etwas tun. Und das Erste, was der Text hier auch mitliefert, er wiederholt sich ja an manchen Stellen und sagt immer wieder, wie ist denn eigentlich die Rollenverteilung, wie Gott sie sich denkt, wie die Rollenverteilung des Lebens so sein soll. Gott, Jesus und ich. Gott ist der, dem der Weinberg gehört. Dem gehört die ganze Erde. Der hat das geschaffen, gemacht und das ist seins. Das gehört ihm. Ich glaube, wenn man das hier so liest, diese Erklärung, dann überliest man das ja, weil es an sich vielleicht schon zu klar ist, dass Gott die Welt gehört, dass er sie im Griff hat, dass es seine ist. Und dass es eben nicht beliebig ist, was wir damit machen, wie wir damit umgehen. Aber es ist auch ganz klar, dass das Gesamtgebilde eben nicht unser Thema ist, sondern hier geht es darum, auch Gottes anzuerkennen und wahrscheinlich auch immer mal wieder neu zu sagen, jawohl Gott, ich glaube auch, dass es deins ist, dass es dir zusteht, damit auch zu machen, was du willst. Und Jesus ist der Weinstock. Jesus ist das, was aus dieser Erde kommt und die Verbindung von Gott jetzt in die Welt hineinschafft. Nichts anderes feiern wir ja zu Weihnachten, dass wir sagen, Jesus ist in die Welt gekommen. Und so ist dieser Weinstock ein perfektes Bild dafür, dass was aus der Erde von Gott her rauswächst zu den Menschen. Und wenn man sich das hier anguckt, diesen knöchrigen Weinstock, dann ist es nicht das Schönste an diesem ganzen Bild. Aber dann ist es genau das, was vom Rollenverständnis her den richtigen Weg weist, nämlich von Gott, von dieser Erde, aus dem Boden, aus dem Gesamtkonzept in Richtung Mensch. Das ist das, was Jesus hier oder was dieses Bild über Jesus deutlich macht. Ich bin der Weinstock, also ich bin das, was vielleicht gar nicht immer so aussieht, als ob es noch leben würde, Weil wenn man sich so im Winter oder jetzt im Frühjahr auch nochmal so einen Weinstock anguckt, dann hätte man oft das Gefühl, den müsste man abschneiden. Ich weiß nicht, ob jemand das schon mal so gesehen hat, wenn man da jetzt so durch die Weinberge geht und guckt, das ist wirklich ganz knöchig, das sieht verbraucht aus, das sieht schon so aus, als ob da nichts mehr passiert. Und doch ist es das Elementarste, was die Brücke schafft zu mir. Und auch wenn es eben nicht im Vordergrund steht, weil es schön aussieht und blüht, ist es das Existenzielle, nämlich wirklich der Weinstock. Das sind nicht wir, das sind nachher nicht die Früchte und das ist nicht die Welt, sondern der Weinstock selber, das ist genau Jesus. Das ist der Mittelpunkt eigentlich dieser Geschichte. Jesus als Weinstock, als Kraftquelle, als da, wo alles herkommt. Wenn man das jetzt hier so sieht, sieht es verdorrt aus. Aber wenn man es aufschneiden würde, wenn man da reinguckt, dann sieht man ganz viele Adern. Dann sieht man ganz viele Kanäle, Feuchtigkeits-, Flüssigkeitskanäle und so weiter. Das heißt, innen drin ist da viel, viel mehr, als wir das oft denken. Und wahrscheinlich ist das auch ein gutes Bild für Jesus. Immer wieder zu verstehen, da ist viel mehr drin, als wir so typischerweise denken. Da ist viel mehr möglich, als wir so typischerweise denken. Nur weil es von außen nicht immer so aussieht. Und das muss man ja schon auch sagen, in unserem Leben funktioniert nicht alles. Und nicht alles läuft immer rund und belastet uns, beschäftigt uns. Und doch ist viel mehr drin, als wir oft so vermuten. Und wir vom Rollenverständnis, wir sind die Reben. Wir sind das, was jetzt am Ende dabei rauskommt. Ich habe mal hier was mitgebracht. Das sieht schon gut aus, oder? Das jetzt an dieser Rebe wird man fast gar nicht vermuten, dass das aus so einem knöchigen Rebe rauskommt. Aber das sind wir. Theologisch könnte man das noch aufbrechen, ob wir die Einzelnen sind oder ob wir so ein ganzes Stück sind, aber darum geht es heute mal nicht. Aber das, was als Frucht aus diesem Rollenverständnis erwächst, weil Gott die Welt geschaffen hat und Jesus in die Welt gebracht hat als Weinstock, können wir so als Rebe hier tatsächlich heraus erwachsen. Und dachte, wenn ich es jetzt euch schon zeige, dann biete ich es euch an zum Essen, oder? Ich gebe das mal einfach rum, kann man ja mal probieren. Das ist ja nicht laut. Es soll ja nicht nur theoretisch bleiben, über das wir sprechen, denn es geht auch gleich noch um die Früchte. Aber dieses Rollenverständnis klingt ja auch wieder fast so einfach, aber ich glaube, wir Menschen brauchen das Einfache, aber auch immer wieder die Erinnerung, dass wir uns deutlich machen, jawohl, wer sind wir eigentlich? Wer sind wir und wo ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist eben nicht, wie dieser Weinstock, fest in der Erde zu bleiben und uns nicht zu bewegen oder ähnliches. Sondern unsere Aufgabe ist, als Frucht nachher oben, als Rebe, daraus zu wachsen. Und wir brauchen uns auch nicht um alle Dinge in dieser Welt kümmern. Da können wir uns auch ein Stück zurücklehnen und Gott sagen, du musst das machen. Wir sollten mit der Welt nicht schlecht umgehen. Das ist selbstverständlich. Aber wir sind auch nicht dafür verantwortlich. Wir sind auch nicht wie die Rebe dazu verantwortlich, dass wir uns immer breiter aufstellen, sondern wir sind eine Traube, ein Gewächs daraus und das ist unsere Aufgabe. Und so lädt dieses Bild, dieser Text dazu ein, sich diesem Rollenverständnis oder ein anderer Theologe hat geschrieben, diese Hierarchie zu unterstellen. Weil von der Hierarchiegedanken würden wir gerne manchmal mehr machen. Wären wir doch gerne mal die, die sagen, so, jetzt pflanzen wir da mal was an. Oder da müsste doch auch mal ein Weinstock hin. Also die Hierarchie, die würden wir auch gerne bestimmen. Also die Reihenfolge, die Priorität. Aber hier sehen wir, wir sind die Letzten in der Kette. Wir sind von allem anderen abhängig. Und dann fängt unsere Aufgabe an. Und da gibt es die guten und die schlechten Reben. Das werde ich auch nur ganz kurz streifen, dieses Thema. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass es beides gibt, weil der Text auch davon spricht. Und wenn die in die Bibel gucken, lass einfach stehen oder verteilt noch, esst auf. Wer noch nicht gefrühstückt hat, der wird sich an die Predigt erinnern. Wir leben und wir mögen immer das Positive und alles ist gut. Aber dieser Text, und wenn man ihn als ganzen Text nimmt, der sagt auch, und leider auch gleich am Anfang spricht er davon, es gibt die Guten und es gibt die Schlechten. Manche Übersetzungen schreiben die Reifen und die Faulen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt so eine Faule hier dabei war, die mal gucken, ob die dann anders schmeckt. Klar ist, hier ist nicht definiert, woran das jetzt liegt in dieser Geschichte, sondern hier spricht Jesus davon, dass es eben welche gibt, die gut sind, die gewachsen sind, und es gibt die, die faul sind oder die schlecht sind. Und die werden einfach abgeschnitten. Warum? Wenn man mal so fünf Trauben nehmen würde, lässt die nebeneinander liegen und da drin ist eine, die ist schlecht, würde man doch sagen, ist doch gar nicht so schlimm, so eine gute Quote, 5:1. Aber was macht diese schlechte Traube? Bitte? Die steckt die anderen an. Alle vier drumherum haben nachher an genau der Stelle, an diesem Berührungspunkt, nämlich auch ihre Delle und ihre Macke. Also die Schlechten müssen nicht weg, weil sie jetzt einen Fehler gemacht haben, sondern weil dieses Schlechte etwas ist, was sich überträgt auf die anderen. Im Arbeitsleben merkt man das ganz gravierend. Man hat ein super Team, vier Leute im Büro, die sind topfit und machen einen richtig guten Job. Und dann kommt da jemand rein, der keine Lust auf seine Arbeit hat. Und was passiert? Alle vier begeistern den einen, ihren tollen Job zu machen. Nee, nicht wirklich. Die anderen vier, das weiß man sogar arbeitspsychologisch schon, gewöhnen sich das Schlechte von dem Einzelnen ab. Ah ja, nicht so pünktlich da sein und das müssen wir auch noch machen. Also immer so Leute, die so auch schlechter reden, die gewinnen in der Regel. Und ich glaube, hier macht dieses Bild auch deutlich, warum die schlechten Trauben weg müssen. Wie gesagt, ich würde das nicht gerne theologisch bis zu Ende jetzt denken, was bedeutet das? Sünde, eine Sünde, mehrere Sünden, viel zu tun, wo fängt das an? Also das ist hier in dem Text jetzt auch, glaube ich, nicht Kernthema. Aber ganz klar ist, das Schlechte gehört nicht da rein. Es gehört nicht zu dem Guten und es funktioniert einfach nicht, beides nebeneinander. Und das würden wir ja an sich gerne, zumindest die, die vielleicht wie ich auch so ein unheimliches Harmoniebedürfnis haben. Also Unwahrheit, Lüge, Lüge nennen, fällt einem manchmal schwer. Dann sagt man, na ja, wir haben so ein bisschen drumherum geredet oder ich musste ja nicht alles sagen. Also wir weichen das Ganze auf und der Weingärtner hier in der Geschichte macht deutlich, die Schlechten müssen weg. Und bei den Guten, was machen wir bei den Guten? Die beschneiden wir auch noch mal. Aber die Schlechten werden ins Feuer geworfen, werden verbrannt. Also die sollen weg im Sinne von eben nicht das Anstecken der anderen, sondern sie wollen die anderen schützen, die Guten damit. Und das Beschneiden, ich denke, das können wir uns gut vorstellen. Das Beschneiden hier, was auch so Hobbygärtner richtig gut kennen, an so bestimmten Bäumen müssen manche Triebe weg, die eben nur Wasser ziehen. Da gibt es welche, die machen nur so zu viel Laub, sodass dahinter es schlecht zu sehen ist. Also der Weingärtner, der weiß schon, was gut ist für seinen Weinbau. Und dieses Mal beschneiden, das ist das Typische, wo wir an uns vielleicht auch merken, wo Gott uns korrigiert und sagt, Jürgen, mach das doch mal in Zukunft anders. Versuch mal mit demjenigen anders zu sprechen, umzugehen. Mehr Lob, weniger Lob, was auch immer es dann ist. Aber das ist dieses klassische Beschneiden. Und das, denke ich, das kennen wir und dem müssen wir uns auch aussetzen. Aber wir müssen einfach wissen, diese Frucht, die muss klar getrennt sein, gute und schlechte Frucht. In Galater 5, wer das nachlesen will, da findet man gute Beispiele. Und da beschreibt der Galaterbrief das gut, Das eine ist die Frucht des Fleisches, also das von dem Menschen selber kommt. Und das andere sind die Früchte des Geistes, nämlich das, was aus dieser Rebe aus Jesus kommt. Hier wiederholt sich dieses Bild und macht deutlich, dass zum Beispiel Zorn, Hass, Mord, Saufen, Neid, Ehebruch Dinge sind, die aus dem menschlichen Wunsch entstehen, die aus der menschlichen Eigenart, aus dem menschlichen Bewusstsein entstehen. Und Dinge sind, da bringt uns was in Rage und dann reagieren wir so. Oder da denken wir, unsere Gerechtigkeit ist die richtige Gerechtigkeit und handeln dementsprechend. Und die Früchte des Geistes dagegen ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Sanftmut, Freundlichkeit. Ein Teil aus Galater 5. Also hier merkt man die eigentlichen positiven Einschätzungen kommen aus dem Geist heraus. Nämlich daraus, dass jemand verstanden hat, dass das eigene oft überzogen ist. Dass die menschliche Sicht oft die schlechtere ist. Und dieses Schlechte muss weg. Dabei ist es wahrscheinlich die Herausforderung, immer wieder zu gucken, wer entscheidet das wirklich. Hier ist es der Weingärtner, der es entscheidet. Und das ist auch richtig so. Dass wir das nicht alle selber machen können, sondern dass das die Aufgabe des Weingärtners ist, die Guten und die Schlechten zu trennen. Und bei den guten Früchten, da sind wir jetzt endlich bei der richtigen Traube. Und da strengen wir uns richtig an, gute Früchte zu bringen, gute Frucht zu sein. Und das würden wir doch wollen. Das will doch Gott von uns, dass die Frucht sichtbar ist, so wie in diesem Baum, dass das gut strahlt. Und es ist tatsächlich so, dass die Winzer, wir haben auch im Bekanntenkreis jemanden, der ein Weingut hat, die arbeiten heute anders. Die jungen Winzer gehen jetzt anders ran, Wein zu machen. Wo man früher einfach die Trauben möglichst viel gesammelt hat und dann in den Fässern geguckt hat, wie entwickelt er sich, dann wurde gemischt. Nicht gepanscht, sondern bewusst gemischt, damit es nachher auch gut schmeckt. Heute, junge Winzer lernen das, kümmert euch um die Reben im Weinstock, macht die gut, seht zu, dass die Bedingung gut ist und dann werden nur noch die Trauben im Grunde in die Fässer gefüllt und das ist dann der Wein und der schmeckt mal so und mal so. Also auch da gibt es anderes. Und da ist die Frucht, die muss gut und schön aussehen. Und an dieser Stelle entsteht so ein Leistungsgedanke. Zumindest bin ich größtenteils in meiner Jugend auch so damit groß geworden. Ich weiß nicht, ob andere auch. Dass man dieses Bild so gesehen hat, sagte jetzt, streng dich an, gute Früchte zu bringen, so richtig perfekt auszusehen. Alles zu tun, damit das gelingt und jemand gerne diese Trauben nimmt und der Weingärtner, der Weinbauer hier zufrieden ist. Aber an der Stelle müssen wir den Text wirklich genauer lesen. Weil hier steht, so wie wir ja auch gelesen haben, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Also die Frucht selber, die entsteht eigentlich nur aus der Verbindung zu dem Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also wir können keine Früchte produzieren. Wir können gar nichts tun, was dann diese Frucht bildet, die der Weinbauer gerne hätte. Sondern der Text, und das macht er ja mehrfach, diese 8 Verse wiederholen sich einiges, sagen immer wieder, ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir und dann wird Frucht entstehen. Wer in mir bleibt, wer an dieser Kraftquelle des Weinstocks bleibt, der scheint ganz automatisch Früchte zu tragen. Und hier steht ganz bewusst, wer in mir bleibt und nicht wer in meiner Nähe bleibt, wer so gerne mal so am Rand des Weinstocks bleibt. Ich glaube, das ist hier keine zufällige Formulierung, wie in der Bibel alles eigentlich genau formuliert ist. Hier wird deutlich gemacht, es reicht nicht aus, nur ein bisschen dabei zu sein. Ja, der Weinberg sieht gut aus, ich bin da mal so am Rand und guck mal, ein paar gute Sachen mache ich mit, aber alles auch nicht. Hier sagt der Text, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann ist die Kraftquelle tatsächlich dieser Weinberg, dieser Weinstock selber. Dann ist die Kraftquelle die, von der ich auf einmal zehre und ziehe und wie automatisch Früchte entstehen. Außen mag der Weinberg vielleicht gut zu vergleichen sein mit der Gemeinde, mit dem Zusammenschluss von Christen, die gemeinsam daran arbeiten, die gemeinsam beten. Ich glaube, das passt wirklich gut, so wie die Trauben sich auch gegenseitig schützen, wo die Blätter die Trauben schützen, wie wenn es dann so Frost und sowas alles gibt, man merkt, wie dieser Weinstock tatsächlich so zusammengehört und eine Einheit bildet. Aber das Innere ist hier das Entscheidende. Die Nährstoffe, das, was die Frucht wirklich so schön macht, wie wir sie jetzt gesehen haben, ist einzig allein das, was hier aus diesem Weinstock kommt und hat nichts mit der eigenen Leistung zu tun. Im Vorfeld haben wir schon gehört bei Facebook, was kann man alles machen. Und das war gut zusammengefasst. Denn das sagen auch andere. Ich habe gefunden vom Theologen Richard Foster, der schrieb 5 Dinge, die dazugehören, um dieser Kraftquelle zu bleiben. Das erste war Gebet, kam hier auch schon. Wirklich im Gebet dran zu bleiben und sagen, Gott, so, ich fange den Tag mit dir an. Ich beende den Tag. Ich gehe aus einer Situation, aus einem Gespräch oder ich gehe in ein Gespräch mit dem Gebet. Ob im Auto, auf dem Fahrrad, auf dem Scooter, wo auch immer ich bin. Oder Gottes Wort in die Hand zu nehmen. Wenn ich nicht weiß, was will denn Gott? Warum soll ich dann lange rumsuchen und rumfragen? Ich kann doch in das Wort Gottes schauen. Und da ist tatsächlich alles drin, was wir zum Leben brauchen. Unterschätzen wir vielleicht manchmal. Dann ist so die stille Zeit mit einer Viertelstunde gut bepreist. Aber wenn ich mehr brauche, muss ich auch länger hier reingucken. Und dann muss ich vielleicht auch Stellen lesen, die mir mal nicht so lieb sind oder die schwieriger sind. Gottes Wort ist die Kraftquelle, von der ich so zehren kann. Und das Dritte, die Stille. Ich brauche irgendeine Form von Stille, darüber auch nachdenken zu können. Nicht nur Action machen, nicht nur Vollgas geben, vielleicht auch als Mitarbeiter in der Gemeinde. Dann kommen wir ganz schnell zu dem Punkt, eben außer Atem zu sein, zu viel zu machen. Richard Foster beschreibt hier, an Gott dran zu bleiben mit dem Anteil der stillen Zeit. Also der stillen Zeit, wo man nicht redet, wo man nichts produktiv tut, als ein Qualitätsmerkmal. Und das vierte, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft als Chance, voneinander zu lernen. Also warum soll ich alle Erfahrungen alleine für mich behalten und warum muss jeder alle Erfahrungen wieder selber machen mit diesem Fruchtsein, mit diesem an der Kraftquelle Gottes bleiben? Es ist unnötige Kraftverschwendung, schreibt er, wenn wir das alles alleine machen. Wir haben doch Erfahrung. Ihr habt doch in Borken auch ältere Leute, die schon viel Erfahrung haben. Also lasst euch erzählen von ihnen, wie das funktioniert und wo es schwierig war und wie es dann doch funktioniert hat. Und ihr habt junge Leute, die sagen, und wir stürmen los mit dem und das ist auch gut. Also Erfahrung in ganz verschiedenen Bereichen, aber die Gemeinschaft ist die, die sagt, wir leben voneinander, wir wachsen miteinander. Und das Letzte ist, da hat er auch nochmal extra bewusst gesagt, der Austausch. Und der Austausch eben nicht nur darüber, wie der nächste Urlaub geplant ist und warum man sich dieses oder jenes Auto kauft, sondern der Austausch über ein Bibelwort, über ein Vers. Wie verstehst du das denn, wenn da steht so und so? Also die Einladung hier an Gott, an dieser Kraftquelle zu bleiben, hat ganz viel damit zu tun, mit diesem Rollenverständnis, mit dem Dranbleiben, aber dann in unserem Alltag mit vielen Kleinigkeiten, die uns helfen oder eben uns auch ablenken, nicht dran zu bleiben. Das Bleiben in der Verbindung mit Jesus bringt auf jeden Fall ein spannendes Leben, habe ich mir aufgeschrieben. Wahrscheinlich ein nicht immer leichtes Leben, aber auf jeden Fall ein fruchtbares Leben. Weil in dieser Kraftquelle zu sein, von dem Text hier, heißt, ich lebe damit, dass die Frucht, die entsteht, die Frucht ist, die Gott möchte. und nicht die ich möchte oder die die Gemeinde jetzt braucht oder in dem Moment denkt, dass sie sie braucht. Und dieser Text beinhaltet noch eine Verheißung, mit der möchte ich schließen. Die Verheißung heißt, ihr werdet es erhalten. Also bleibt an der Kraftquelle, bleibt dran, dann wird Frucht entstehen. Und in Vers 7 macht er deutlich, ihr werdet das erhalten, wofür ihr bittet. Und ist das wirklich so? Bekommen wir alles, wofür wir beten? Also ich nicht, muss euch enttäuschen. Ich auch nicht. Aber der Text lädt ein, zu überlegen, wo könnte es denn hinausgehen? Auf was gehen wir da hinzu? Und an dieser Kraftquelle Jesu zu bleiben, heißt, immer mehr zu verstehen, wie er denkt, wie er tickt. Und dann habe ich ein tolles Zitat gefunden von einem amerikanischen Pastor, Timothy Keller heißt er. Der hat mal geschrieben, Gott gibt uns entweder das, was wir gebetet haben, also dann passte das, oder was wir gebetet hätten, wenn wir das wüssten, was er weiß. Also Gott kann uns das geben, wofür wir beten. Und ich denke, hier könnten einige davon berichten, dass das schon oft geklappt hat. Ich habe in der Jugend oft über andere geschmunzelt. Wir hatten so ein paar, andere Typen bei uns in der Jugend. Die haben dann gesagt, ich bin ins Parkhaus gefahren, da sind immer keine Parkplätze. Und ich habe dann gebetet und zack, habe ich einen Parkplatz gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mal kennt oder andere Geschichten auch. Da habe ich manchmal geschmunzelt und dachte, ja toll, das wäre auch so frei gewesen. Also ich habe das nicht so ernst genommen. Aber es ist doch tatsächlich so, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, wo wir Gottes Hilfe brauchen. Und da funktioniert das ganz oft so. Und es geht mir auch so, dass ich manchmal bete und dann passiert es tatsächlich. Und dann merke ich, Gott reagiert darauf. Ob es ein Parkplatz ist, ob es eine Gesprächssituation ist, ob es mal ein guter Gedanke ist für eine Andacht, für irgendwas. Das funktioniert tatsächlich. Es ist nicht ein Automat, der immer geht. Aber es ist doch so, dass oft, also ich zumindest sagen kann, Gott wirkt da und gibt da sofort konkrete Hilfe. Aber diese Aussage hier, ihr könnt um was beten, was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Das ist die Steigerung hier in dem zweiten Teil. Gott kann uns das geben, was wir uns wünschen. Aber Gott wird uns auf jeden Fall das geben, wenn wir das beten würden, was er schon für richtig und gut hält. Also in dieser Abhängigkeit zu der Rebe, zu dieser Kraftquelle, heißt es, wenn ich immer mehr verstehe, was Gott wirklich will, dann wird das immer ähnlicher, vielleicht nicht ganz deckungsgleich, mit dem, was Gott auch will. Je näher ich also an der Kraftquelle bleibe, je näher ich an dem bin, der weiß, wie es geht, umso näher bin ich auch an seinem Wünschen und an dem Verständnis dafür, was für mich, was für meine Gemeinde, was für meine Geschwister, für meine Familie wirklich gut ist. Wenn wir die Jahreslosung uns anschauen, da steht, Gott, hilf meinem Unglauben. Da wünschen wir uns, dass das, was fehlt, ergänzt wird durch Gottes Dazutun. Und ich glaube, dieser Text hier hilft da unheimlich bei, dafür zu verstehen, wie wir dranbleiben können. Nämlich nicht dabei, unsere Kraft darauf zu verschwenden, Früchte zu bringen, gute Sachen zu machen, sondern unsere Kraft komplett darauf zu setzen, an Jesus zu bleiben. Es hört sich sehr ähnlich an, aber es ist was ganz anderes. Unsere eigenen Gedanken blenden uns, leiten uns. Die sind nicht immer schlecht, das sage ich ganz bewusst. Aber es sind unsere Gedanken und das muss nicht der richtige Zeitpunkt sein. Es muss nicht die richtige Art sein. Aber an der Kraftquelle zu bleiben, an dem Weinstock zu bleiben, ist die maximale Verbindung zu Gott und die maximale Möglichkeit, seinen Willen, so gut es geht, zu verstehen und von ihm gebildet und zu einer Frucht, zu einer Rebe zu werden, die tatsächlich den maximalen Ertrag bringt. Ich glaube, wir sind oft mit so wenig zufrieden, weil wir das schon gut finden. Aber was könnten wir noch alles tun? Und ich finde das wirklich motivierend, auch sich vorzustellen, wie könnte unser Leben qualitativ noch gesteigert werden, wenn wir das wirklich konsequenter schaffen, an der maximalen Kraftquelle zu bleiben, dran zu bleiben. Und ich wünsche Ihnen das, ich wünsche das euch, ich wünsche das der ganzen Gemeinde hier in Borken, dass die Kraftquelle so eindeutig Jesus ist, dass dann die Früchte fast automatisch entstehen. Amen.